der Aschi hat gesagt, er ist gespannt, was jetzt da kommt.
Und ich glaube schon, dass er gespannt ist, zu hören, was ich daraus gemacht habe. Aber ich glaube, es viel mehr ist es ihm wahrscheinlich ähnlich gegangen wie mir, ist es ihm ähnlich gegangen wie uns allen. Man liest den Vers und hat das Gefühl, also was will er jetzt genau sagen? Was steht jetzt da? Es gibt so schöne Themen in der Bibel, was heisst, ah, da kannst du das Bild nicht, da kannst du sagen, das Haus zum Beispiel, sollst du das Haus auf den Fels bauen, nicht auf den Sand, das kann sich jeder vorstellen. Und dann liest man das und denkt, hä? Was ist da gemeint? Der Text, wir sind ja am Galaterbrief da, die regelmässig da in den Gottesdienst kommen, die wissen, wir sind an dieser Serie dran, durch den Galaterbrief. Und heute haben wir eben diese zwei Verse. Der Paulus, das ist er, der den Galaterbrief geschrieben hat, ist bekannt für zwei Sachen. Er war ein radikaler Nachfolger von Jesus Christus. Er hat alles gegeben für Jesus, 100% Vollgas. Und er hat Sätze geschrieben, die nie aufhören. Zum Beispiel wie der da vorne. Der Aschi war noch sehr freundlich mit dem Paulus. Er hat nämlich am Schluss da einen Punkt gemacht. Wenn man in der Bibel schaut, wird nochmal ein Komma und es geht noch länger weiter. Also, ihr wisst, ihr seht, es ist eine Situation, man hat den Text in der Bibel ein bisschen schwieriger zu verstehen, ist, aber gleichzeitig gibt es einen kleinen Trick, der uns sofort hilft, zu verstehen, was der Paulus da sagen will. Es ist ein Trick, der fast immer funktioniert beim Paulus. Und für das bitte ich jetzt als Technik auf meine PowerPoint zu wechseln. Genau, man kann schon gerade die erste Folie anschauen. Gerade die nächste. Da sehen wir, es ist genau der gleiche Bibeltext und man merkt, wenn man das liest, es ist schwierig einzutauchen. Jetzt ein kleiner Trick, wenn man jetzt unterscheidet zwischen den Hauptsätzen und den Nebensätzen und so anfängt, das kann ein bisschen strukturieren, dann sehen wir auf der nächsten Folie, es ist genau der gleiche Text, aber man lesen jetzt mal nur den ersten Teil, nur immer die vorderste Linie. Dann heißt als es aber Gott wohlgefiel, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, sondern zog nach Arabien. Schon viel einfacher, oder? Da merkt man, der Paulus, er redet von seiner Berufung, er erzählt von dem, was er erlebt hat, von seiner Berufung überhaupt, wo er sich bekehrt hat, wo er gemerkt hat, er muss sein Leben ändern. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, eine Situation in eurem Leben, wo ihr das Gefühl habt, jetzt eine ganz wichtige Frage. Eine Frage, wo ihr zu Gott kommt, die sagt, Herr, gib mir eine Antwort. Ich möchte wissen, was du darüber denkst. So wie ich gestern zum Beispiel, ich habe überlegt, soll ich jetzt Predigt vorbereiten oder soll ich das eidgenössische Schwingfest im Fernsehen schauen? Und ich habe einfach keine Antwort bekommen. Nein, also es gibt natürlich wichtigere Fragen. Mehr so Fragen im Sinn von, was ist der Sinn von meinem Leben zum Beispiel? Oder was ist der nächste Schritt? Fragen wie, wer soll ich heiraten? Fragen wie, was für eine Arbeitsstelle soll ich als nächstes annehmen? Fragen, wo eben nicht einfach nur kannst sagen, was ist jetzt nicht so wichtig, wie was ich jetzt schaue oder was ich gerade mache heute Nachmittag, sondern ernsthafte Fragen, eben Fragen, wo es darum geht, Gott, was ist der nächste Moment? Und für genau das ist die Geschichte von Paulus uns ein Beispiel. Wir schauen zwei Beispiele an heute Morgen. Ganz kurz als Erinnerung, wie es der Paulus erlebt hat, seine Bekehrung. Paulus war ja einer, also er ist kein Christ, er war ein Jude und er hat Christen verfolgt. Also wir sind jetzt nach Jesus, Jesus ist schon gestorben. Christen, sie haben sich langsam ausbreitet in Israel und dann hat der Paulus angefangen, Christen zu verfolgen, Christen umzubringen. Also wirklich, er ist eigentlich einer der extremsten Verfolger von den Christen. Und dann hat er ein Erlebnis gehabt, er ist auf dem Weg nach Damaskus unterwegs, es gibt einen Klapf, ein riesen Licht, er wird am Boden geschleudert, er weiß nicht, was mit ihm passiert. Und dann fragt er, wer bist du? Er hat gemerkt, irgendetwas ist da, wer bist du? Und er kommt eine klare und einfache Antwort über, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Das war sein Bekehrungserlebnis. Und es war nicht nur der Moment, wo er sich quasi von dem entwickelt hat, wo Jesus verfolgt hat, hin zu dem, wo 100% Vollgas gab für Jesus, sondern in dem Moment hat er eben auch wie ganz klar gewusst, was ist als nächstes dran, was ist meine Berufung. Wir sehen in dem Text drin, er sagt, in dem Moment, ich habe gewusst, was sagen. Ich habe niemanden fragen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mit denen reden, die Jesus besser kennt haben wie ich, weil sie mit ihm umgezogen sind. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss mit den Geschwistern von Jesus reden, die sind alle in Israel gewesen. Er hat gesagt, ich weiß, was ich muss erzählen, ich gehe auf Arabien, ich muss niemanden fragen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal und vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen dominant, und das war vielleicht auch gewesen. Aber das ist vielleicht auch, weil der Paulus ist vielleicht auch so gewesen. Der Paulus ist vorher, ist er der radikalste, also er sagt von sich selber, er ist der schlimmste Verfolger von den Christen. Und nachher ist er genauso extrem, wie er vorher gegen Jesus war, genauso extrem ist er nachher für ihn gewesen. Das ist, Paulus war einfach ein Typ gewesen, wo radikal war. Und vielleicht geht es euch auch so, aber manchmal hört man so Geschichten wie die von Paulus. So, ich wollte nichts von Jesus wissen. Und dann ist irgendetwas passiert und ich habe eine Offenbarung gehabt und dann habe ich gewusst, ich habe 100% für Jesus. So Geschichten wie Leute, die erzählen, sie sind in der Droge drin gewesen, sie haben keine Kraft mehr gehabt, sie sind zu Unterstunde gewesen, danach ist ihnen Jesus begegnet, sie sind frei geworden, sie haben sich das Leben aufbauen, Jesus hat ihr Leben verändert. Oder so Zeugnis von, das Zeugnis von einem Geschäftsmann, der eine eigene Firma hatte, der viel Geld verdient hat, wo das Geld ist das Wichtigste gewesen, und dann hat er sich bekehrt, er hat alles weggegeben, und hat angefangen, Bibel zu schmuggeln. Und so Geschichten, die berühren uns. Das sind so Geschichten, wo man Bücher daraus schreiben kann, wo man erzählen kann, wo man das Gefühl hat, ah doch, das hätte ich, glaube ich, am liebsten auch mal bei mir. Und dann sind so Situationen wie halt in meinem Leben. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich bin mit Jesus schon lange unterwegs. Ich bin drin gewachsen. Und ich merke nicht bei mir, ja, ist es 0815-Leben. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich so einen Paulus-Moment hatte. Aber gleichzeitig bin ich überzeugt, dass Gott, und ich habe es auch schon erlebt, dass Gott mich auch mit meiner Geschichte, auch wenn sie nicht so spektakulär ist, braucht. Und darum haben wir heute Morgen jetzt nicht nur die Geschichte anschauen von Paulus, die eben sehr extrem und sehr klar war, sondern wir wollen auch eine zweite Berufungsgeschichte anschauen von einer anderen Person, die wir in der Bibel haben, und zwar von Samuel. Und wir wollen die zwei Geschichten miteinander vergleichen. Vielleicht könnt ihr euch dann im einen finden, vielleicht im anderen. Also einfach so zwei Geschichten von zwei Männern, die Gott gebraucht hat, um sein Reich zu bauen. Der Samuel, es ist im Alten Testament, ist ganz vorne in der Bibel. Samuel, seine Mutter, hat kein Kind können bekommen. Und es war für sie eine riesige Chance. Sie hat gelitten. Sie ist in dieser Kultur ist noch viel schlimmer gewesen wie heute, wenn man kein Kind hat können bekommen. Sie ist ausgegrenzt worden. Und sie ist zu Gott gekommen und hat gesagt, Gott, wieso komme ich kein Kind, aber schenke mir das Kind. Und sie hat gelitten, es war schwierig über längere Zeit, und irgendwann hat Gott dann gesagt, okay, du wirst einen Sohn bekommen. Und der Sohn ist der Samuel gewesen. Also es ist die Person, die wir jetzt eben in seine Berufung anschauen. Und weil Hannah so dankbar war, dass sie den Sohn bekommen hat, dass sie den Samuel bekommen hat, hat sie gesagt, ich will, dass der Samuel wie Gott zurückgegeben worden ist. Und zurückgegeben, dazu mal in dem Sinne, hat gesagt, ich will, dass der Samuel im Tempel aufwächst, dass er bei Gott aufwächst, dass er lehrt, was es heisst, oder dass er Gott im Tempel so nah wie möglich ist, weil ich will ja Gott Danke sagen mit dem Geschenk, das wir gemacht haben. Also Samuel ist im Tempel aufgewachsen, er hat verschiedene Herausforderungen erlebt, aber eigentlich ist es, könnte man fast sagen, ein 0815 Christleben gewesen. Er ist quasi mit dem Glauben ist er aufgewachsen. Ist eine Geschichte passiert, die wir uns nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Und später ist er dann ein Führer geworden, ein Leiter vom Volk Israel. Und das war sogar der, der nachher am Schluss quasi wie ein König über Israel eingesetzt hat, für, im Auftrag Gottes. Also wir sehen, wir haben auf der einen Seite den Paulus, der radikal war, andererseits auch den Samuel, der genauso ernsthaft und genauso tief Gott nachgefolgt ist, aber gleich ganz eine andere Berufungsgeschichte gehabt hat. Ich glaube, das brauche ich nicht. He? Also ich darf mal erzählen, was ich da denke. Und dann schauen wir, ob noch etwas fehlt am Schluss. Ich habe ein paar Flipchart vorbereitet. 5 Punkte, wo man sagen kann, wo man wie bei beiden Berufungsgeschichten wie sieht. 2 Punkte, die auch wichtig sind, wenn ihr euch fragt, was ist dran Gott? Wenn ihr Gott fragt, was ist das Nächste dran? Was soll ich machen? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Berufung? Wenn ihr mit dieser Frage unterwegs seid, oder vielleicht auch, wenn ihr das Gefühl habt, Gott gibt es sich überhaupt und ihr könnt mir keine Antwort über und ihr sagt, hey Gott, wenn du willst, oder wenn ich an dich glauben soll, dann gib mir eine Antwort, gib mir ein Zeichen, dass es dich gibt und vielleicht gibt es nichts. Und dann können die 4 Punkte auch helfen. Also, wir fangen an. Man fängt zuvorderst an. Man fängt zuvorderst an. Und zwar gehen wir da nach dem Bibelvers. Als es aber Gott wohlgefiel, also in dem Moment, wo Gott gesagt hat, jetzt ist es dran. Jetzt ist der richtige Moment. So, ich will jetzt nicht sagen, sie sind mega Zeichnungskünstler, aber ihr seht, was es ist. So ein Zeiger. Ah, es ist eine Uhr. Zu Gottes Zeitpunkt. Berufige haben wir das Gefühl, manchmal, ah, jetzt will ich wissen, was dran ist. Gott gibt mir eine Antwort. Und häufig ist es so, das haben Sie sicher auch schon erlebt, Gottes Zeitplan funktioniert manchmal anders wie unser. Eigentlich ganz häufig. Gott tickt anders. Bei der Hannah war es, sie hat so lange müssen warten, bis ihr Sohn überkommen hat. Man könnte sagen, jetzt hätte gerade von Anfang an ihren Sohn überkommen können. Wir wissen nicht, wieso dass sie so lange hat müssen warten. Aber Gott hat einen anderen Zeitpunkt. Bei Paulus ist es das Gleiche. All die Christen, die er umgebracht hat, bevor er sich bekehrt hat, wie viele Leute haben da eigentlich gesagt, hey, wieso hat er sich nicht vorher bekehrt? Wieso hat Gott nicht vorher eingegriffen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Gott einen Plan hat mit jedem Einzelnen von uns. Gott steht über der Zeit. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, müssen wir Gott vertrauen, dass er den richtigen Zeitpunkt kennt. Wenn wir keine Antwort bekommen, ist es nicht, weil Gott nicht die Antwort geben will oder weil Gott nicht da ist, sondern weil er sagt, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. So, die Uhr war noch einfach, sie wird immer schwieriger. Der nächste Teil ist, der zu einer Berufung gehört, wir sind, Paulus sagt, der mich von meiner Mutterleib aus angesondert hat. Also schon ganz am Anfang hat Gott einen Plan gehabt mit mir. Ja, jetzt eben. He? So, seht man, was das ist? Ah, das ist ein kleines Baby. Also sogar schon bevor das Baby da war, noch vorher, hat Gott uns gekannt. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie wir sind. Er kennt unsere Stärken, er kennt unsere Schwächen. Bevor wir überhaupt schon irgendetwas gemacht haben, das ist auch spannend. Gott sagt nicht, ah, du bist so gut im Rechnen, darum habe ich dich gern. Oder Gott sagt nicht, du bist so ein guter Prediger, darum habe ich dich gern. Nein, Gott sagt, bevor du schon überhaupt etwas hast können, bevor du schon irgendetwas geleistet hast, habe ich gesagt, ich habe etwas vor mit dir, ich habe einen Plan mit dir, ich habe dich gern und ich will etwas mit dir machen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern einfach, ja, wie eben ein Baby. Ein Baby wird von seinen Eltern geliebt und das hat eigentlich nichts gemacht. Du musst füttern, du musst Windeln wechseln, du hast eigentlich nur Arbeit, aber das Kind wird geliebt von seinen Eltern, ohne dass er etwas macht, das Baby. Und Gott sagt, genau so, wie ein Eltern ihr Baby liebt. Oder eben sogar noch vorher. Sogar, das ist das Verrückte. Er sagt sogar, bevor deine Eltern schon an dich gedacht haben, dass es dich vielleicht mal könnte geben, schon dann habe ich an dich gedacht. Und das zählt für jeden uns. Und wenn wir keine Antwort bekommen, wenn wir nicht so ein starkes Berufungserlebnis haben wie der Paulus, dann heisst das nicht, dass Gott uns vergessen hat. Gott hat niemand von uns vergessen. Er hat an jeden von uns gedacht und er hat mit jedem von uns einen Plan. Was wir auch in beiden Berufungsgeschichten sehen, ist, es hat einen Dialog stattgefunden. Es hat einen Austausch stattgefunden zwischen dem Paulus und Gott. Es hat einen Austausch stattgefunden zwischen dem Samuel und Gott. Für das muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr in die Geschichte eintauchen vom Samuel. Samuel ist schon mehrere Jahre im Tempel gewesen. Die einen von euch kennen diese Geschichte, hat dort mitgeholfen. Und eines Nachts hört er eine Stimme. Eine Stimme, die ruft Samuel, Samuel. Und er steht auf. und geht schauen und sagt, geht zu seinem Chef und sagt, Chef, wieso rufst du mit der Eli, der Hohepriester, im Tempel, wo normalerweise um Samuel die Arbeit geht. Und Samuel ist zu ihm gegangen, mitten in der Nacht, hat ihn geweckt und gesagt, ja, wieso rufst du mich? Und er hat gesagt, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Und er ist nochmal ins Bett, Samuel, und hat wieder die Stimme gehört, Samuel, Samuel, er ist wieder zum Chef. Chef hat wieder gesagt, geh ins Bett, ich habe dich nicht gerufen. Und es ist dreimal gegangen. Und beim dritten Mal hat der Eli ihm gesagt, das nächste Mal, wenn du die Stimme hörst, sagst du, ja, himmlischer Vater, dein Knecht gehört. Es war Gottes Stimme gewesen. Wir haben zwei Beispiele da. Einerseits der Paulus, der ihn sofort gewusst hat, Gott hat das gesagt. Das ist ganz klar. Gott hat ihm gesagt, geh dort hin. Gott hat ihm einen klaren Auftrag gegeben. Es ist wie keine Frage. Und andererseits haben wir auf der anderen Seite den Samuel, der zwar mit Gott unterwegs war, aber nicht gemerkt hat, dass es Gottes Stimme ist. Gott hat mehrmals gerufen. Gott hat Geduld mit uns. Wenn er mit wenn wir Gott nicht sofort hören, er hat Geduld, er nimmt wieder Kontakt auf, er macht einen Schritt auf uns zu. Er ist nicht beleidigt, wenn wir nicht gerade sofort reagieren. Gott macht einen Schritt auf uns zu, es findet ein Dialog statt. Und manchmal ist es so, ja, eben, wenn wir jetzt darum reden, wieso antwortet Gott nicht, dann kann es sein, dass seine Antwort vielleicht ist, du brauchst im Moment gar keine Antwort. Ich glaube, Gott will nicht, dass wir nur einfach darauf warten, was er sagt und dann machen wir das. Ich glaube, Gott hat uns als, wenn wir sagen, wir sind Gottes Kind und zwar nicht Gottes kleine Kind, sondern Gottes erwachsene Kind, dann glaube ich auch, dass Gott sagt, hey, ich habe Sachen in dich hineingelegt, ich habe Wissen in dich hineingelegt, ich habe Verantwortung in dich hineingelegt und ich glaube, du kannst die Entscheidung selber fällen. Ich denke, es ist gut, um Gottes Wille zu suchen. Ich denke, es ist gut, dass man ihn fragt, was ist dran, dass wir auch mit ihm im Austausch sind. Ich denke, das ist etwas essentiell. Aber wenn keine Antwort kommt, habe ich das Gefühl, es ist wie, dass Gott sagt, hey, du weißt, was dran ist. Dass Gott sagt, ich vertraue dir, dass du selbstständig die Frage oder die Situation kannst lösen. Und vielleicht, beim Samuel ist es so auch so gewesen, dass er lang hat ja nicht gewusst, was er machen muss. Lang war er einfach im Tempel, hat im Tempel mitgeholfen, dort, wo er das Gefühl hat, oder dort, wo die Eltern angestellt haben, oder dort, wo er das Gefühl hat, dort muss er gerade sein. Und er ist nicht in seinem Kämmerli gehockt und hat gesagt, ja, ich warte jetzt einfach mal, bis Gott etwas sagt und dann mache ich es. Sondern er hat gesagt, bis Gott mir sagt, was dran ist, mache ich einfach das, wo ich das Gefühl habe, was dran ist. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir einfach wie blockiert sind, weil wir einfach quasi warten, dass er etwas sagt und er sagt nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt. Vielleicht erzähle ich jetzt einfach viel von mir. Erzählen. Es ist eigentlich immer so, wenn man predigt, dann tut man mehr von sich oder von den anderen reden. Also es ist etwas, was ich wie erlebt habe, wo ich merke, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass Gott will, dass ich blockiert bin, weil ich Verantwortung von ihm warte. Sondern ich glaube, wenn ich nichts höre, ist das quasi Gottes Bestätigung, dass er sagt, geh weiter dort, wo du dran bist. Such weiter meinen Willen, aber bleib dran. Beweg dich. Sanders, ich habe mal ein Bild gelesen. Es ist wie, wenn es darum geht, dass man auf Gott hören soll, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt man stehen und fragt Gott, was soll ich machen? Und man sagt, ich laufe nicht weiter, bis Gott einem klar sagt, was ich machen soll. Oder man läuft weiter, man bleibt dran, sagt Gott, was soll ich machen? Und man ist unterwegs. Und das Bild ist wie mit einem Lastwagen. Ein Lastwagen, der still steht, der kannst du noch so viel steuern, da kannst du nie nicht zahlen. Aber wenn wir unterwegs sind, ein Lastwagen, der fährt, dann kann man sagen, okay, jetzt gehst du ein bisschen mehr rechts, jetzt gehst du ein bisschen mehr links. Und dann kann Gott uns steuern, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir einfach nur stehen bleiben und warten, kann das sein, dass wir eben in die Blockade reinkommen. Und das ist eben genau der letzte Punkt. Es soll nicht eine Blockade sein, wenn Gott Kontakt zu uns aufnimmt. Wenn Gott uns ruft, will er uns nicht irgendwie blockieren mit dem, sondern es soll uns ins Handeln bringen. Und da, das ist jetzt die grösste Zeichnungskunst. Ich habe gestern Abend noch geübt. So. Also ich glaube, man sieht, was es ist, wenn es vielleicht auch ein bisschen nicht so ideal ist. Und der letzte Punkt ist eben, wenn Gott ruft, dann will er uns ins Handeln hineinbringen. Wir sehen beim Paulus, Gott hat ihn gerufen, er hat ihm den Auftrag gegeben und Paulus ist losgegangen. Der Samuel hat in dieser Nacht, die ich vorher schon angefangen habe zu erzählen, schließlich eine Prophezeiung bekommen von Gott, was passieren wird mit dem Eli, mit seiner Familie, mit dem Tempel. Und es war nicht eine schöne Prophezeiung. Und auch dort, Samuel war wieder zögerlich. Am nächsten Morgen hat er gedacht, Gott hat mir das gesagt, aber ich behalte es jetzt für mich. Es ist zu gefährlich, das zu sagen. Es ist zu heikel. Es ist darum gegangen, dass quasi die Familie vom Chef, dass ihr etwas passieren wird und dass sie ausgelöscht werden. Und er hat gesagt, das kann ich nicht sagen. Und er hat es quasi erst gesagt, wo der Eli gesagt hat, und sag mir, was du von Gott gehört hast. Und er angefangen hat zu drohen mit allem Möglichen, was passiert, wenn er nicht rausrückt mit dem. Erst in dem Moment hat der Samuel gesagt, okay, das und das hat mir Gott gesagt. Also Samuel hat ein bisschen Anschiebhilfe gebraucht, er hat ein bisschen Unterstützung gebraucht, um in das Handeln hineinzukommen, aber auch er ist ins Handeln gekommen. Und ich glaube eben, wenn Gott uns ruft, dann will er nicht, dass wir stillstehen, sondern dass wir eben in Bewegung kommen. So, jetzt gehen wir ganz kurz noch mal zusammenfassen. Und für das habe ich jetzt da noch Kleber. Ich hoffe, dass jetzt das funktioniert. Also das noch ein bisschen länger anschauen. Ah, merci. Dass wir die Geschichte von Paulus und von Samuel haben und dass wir uns fragen, ja, wie ist das für uns oder wieso gibt Gott uns keine Antwort? So, jetzt muss ich gleich noch rasch runterkommen, weil sonst sehe ich nicht mehr, was ich da erzähle. Ich glaube, ihr da oben seht mich gleich noch. Also, Gott gibt keine Antwort. Was ist das Problem? Oder wieso gibt er keine Antwort? Das Erste ist, vielleicht ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Gott sagt, im Moment ist mein Zeitplan anders. Wir gehen nach einem anderen Rhythmus vor. Aber du kannst mir vertrauen, mein Zeitplan ist gut. Das Zweite ist, wenn Gott keine Antwort ist, hat es in keiner Form irgendetwas damit zu tun, dass wir unbedingt etwas falsch machen, dass wir irgendwie nicht genug sind, dass wir nicht genug nach bei Gott sind. Gott liebt uns bedingungslos. Schon als Baby, bevor wir irgendetwas können leisten konnten, hat Gott gesagt, mit dir habe ich einen Plan, mit dir ganz persönlich. Und Gott will mit uns reden, der Dialog findet statt. Und manchmal, wenn wir halt aber gleich nichts hören, dann glaube ich, dürfen wir eben sagen, okay Gott, ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Handeln. Ich laufe jetzt, bis du mir wieder etwas sagst. Und der letzte Punkt ist eben, es soll nicht in eine Blockade reinkommen, es soll nicht auf Gott warten sein, bis man endlich etwas machen kann, sondern wenn Gott uns ruft, wenn Gott mit uns redet, wie wir es mit Paulus und wie wir es mit Samuel gesagt haben, dann soll das in ein Handeln reinkommen, dass Gott uns ermutigt und sagt, okay, geh vorwärts, du darfst aktiv sein. Genau, die vier Punkte, ich habe es jetzt davon extra aufgehängt mit der Idee, dass jetzt im nächsten Moment, wenn das erste Stück am Klavier spielt, jeder von euch nochmal Zeit hat, um zu überlegen, welchen von diesen Punkten habe ich jetzt wie gemerkt, da ist noch etwas bei mir am Gehen. Das hat mich bewegt oder das ist irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, ah, da muss ich nochmal dran gehen. Und ich ermutige jeden von euch, dass er etwas sagt, ein Punkt, und er sagt, das nehme ich mit in die nächste Woche. Es muss nicht unbedingt schon ein Punkt sein, wo er sagt, das habe ich schon geschnallt, es kann auch sein, okay, ich will die Geschichte in der Bibel nochmal nachlesen. Oder er sagt, oh, das ist das Thema, das ist etwas angestoßen worden, was ich jetzt noch nicht genau verstanden habe, aber da bleibe ich nochmal dran. Ich ermutige jeden von euch, dass er, okay, ein Punkt, den will ich mitnehmen die nächste Woche. Ich tue noch beten. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht einfach weit weg im Himmel ist, der uns einfach nur laufen lässt, sondern du bist ein Gott, der mit uns unterwegs ist und du hast uns gern und du sagst, ich will mit euch zusammen etwas machen. Du sagst, Christoph, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Du sagst, Markus, du sagst, Lukas, du sagst, Marie-José, ich habe einen Plan mit dir und ich wollte etwas mit dir machen. Du hast uns so fest gern, wie Eltern ihr Baby gern haben, das frisch auf die Welt kommt. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass gerade im Moment, wo wir dich nicht hören können, im Moment, wo deine Stimmung, wo du so weit weg scheinst, dass in diesem Moment einfach darf, ja, dein Frieden auf jeden von uns kommen. Und dass wir dürfen wissen, dass im Moment, wo du schweigst, dass Momente werden kommen, wo später, wo du redest und wir dich wieder dafür hören. Und so bitte ich dich für jedes Einzelne, das da ist heute Morgen, Herr, dass wir deine Stimme dürfen hören, dass wir dürfen hören, was du vorhast und dass wir immer mehr dürfen lernen, was dein Plan ist, was dein Wille ist. Herr, schenk, dass wir dürfen vorausgehen, dass wir dürfen Schritt für Schritt vorwärts gehen, auch wenn wir vielleicht nicht immer genau wissen, was der nächste Schritt ist. Und schenk, dass wir immer mehr dürfen in dem Vertrauen vorwärts gehen, als deine Kinder, aber als deine erwachsenen Kinder dürfen unterwegs sein und dürfen einfach mit dir zusammen durchs Leben gehen. Herr, ich bitte dich für deine Weisheit, für dein Segen und einfach sieh uns nach. Amen.